Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich gratuliere in dieser Woche erstmal zum Weltfrauentag. Der 8. März hat auch diese Sendung inspiriert. Wir schauen zu den Demonstrationen dieses Jahr nach Berlin. Wie wird da für Frauenrechte und für Gleichberechtigung protestiert? Und dabei ja der Hashtag MeToo diskutiert, der ja bald fast von einem halben Jahr weltweit die Runde machte. Und so viele Geschichten zu Alltagssexismus, sexualisierter Gewalt, Nötigung und auch zu Vergewaltigung öffentlich machte. Ist das nur Netzaktivismus oder verändert sich da auch was in den Debatten auf der Straße, auf den Demos von feministischen Gruppen? Darum geht es als erstes in einer Stunde Liebe. Und dann machen wir einen Sprung in der Zeit, gehen fast 60 Jahre zurück, um über eine Vorreiterin der feministischen Bewegung zu sprechen. Die französische Schriftstellerin, Philosophin und eben auch Feministin Simone de Beauvoir, die mit dem Buch Das andere Geschlecht 1949 bekannt wurde und von der heute, selbst unter vielen Feministinnen, meist nur so ein Zitat daraus noch aus diesem Buch bekannt ist. Und das Buch selbst wird kaum noch gelesen. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Was sie damit meint, hat die 1986 verstorbene Beauvoir in einem Interview so erklärt. Ich übersetze mal. Eine Frau zu sein ist nicht etwas Naturgegebenes, es ist das Resultat einer bestimmten Geschichte. Es gibt keine biologisch oder psychologische Bestimmung, die eine Frau als solche definiert. Sie ist das Produkt der Geschichte, erstens der Zivilisation, die für ihren aktuellen Status sorgt, und zweitens hat jede Frau individuell eine eigene Lebensgeschichte, ihre Kindheit, die sie als Frau determiniert. Da wird etwas kreiert, was nicht Teil einer Essenz ist, etwas, was die Weiblichkeit ausmacht. Und wenn wir die Psychologie der Kinder uns anschauen, je mehr Beweise finden wir da, dass kleine Mädchen, Babys, zu Frauen gemacht werden. Wir sollten diese Feministin Simone de Beauvoir wiederentdecken und ihre Werke wie Das andere Geschlecht lesen, meint die Autorin Julia Korbig. Warum, erklärt sie bei einem Kaffeeplausch in Eine Stunde Liebe. Da geht es dann auch darum, welche Mitschuld Frauen an der Unterdrückung von Frauen tragen.
Das fand ich ganz spannend, weil Simone de Beauvoir eben auch in Das andere Geschlecht immer darlegt, klar, Frauen sind unterdrückt, das macht sie ja auch ganz deutlich, aber Frauen tragen eben teilweise auch selber zu dieser Unterdrückung bei, weil sie natürlich auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Sie haben auch diese ganzen Sachen eingetrichtert bekommen und sie können sich da auch nicht immer so leicht draus befreien. Und das führt dann auch dazu, dass sie eben diesen Sexismus verinnerlicht haben. Das führt eben dazu, dass sie sich dann manchmal so verhalten, wie sie sich verhalten.
Willkommen also zu einer Sendung über Feministinnen früher und heute, und Feministen kommen auch zu Wort. Ich bin Shanley Anwar und diese Sendung ist meine akustische Rose für euch.
Deutschlandfunk Nova.
Kämpfen für mehr Frauenrechte und Gleichberechtigung, darum geht es beim Weltfrauentag eigentlich. In vielen Ländern wird der 8. März aber eher wie so ein zweiter Valentinstag oder Muttertag gefeiert. Frauen werden mit Schokolade und Blumen überhäuft. Wir schauen jetzt nach Berlin. Und wir schauen jetzt darauf, wie da in diesem Jahr auf den Demos eigentlich über sexualisierte Gewalt, Alltagssexismus, Nötigung und Vergewaltigung gesprochen wurde. Ein halbes Jahr, nachdem der Hashtag MeToo um die Welt ging. Deutschlandfunk Nova-Reporter Carsten Kaminski hat sich für Eine Stunde Liebe umgehört. Carsten, was ist dir in Berlin aufgefallen? Da gibt es ja deutschlandweit immer die größten Demos.
Der Hashtag MeToo war definitiv ein Thema bei den Frauentagsdemos, denn er hat den Frauen in den letzten Wochen ja eine Stimme gegeben. Ihre Probleme, Ängste und Erfahrungen über Sexismus wurden endlich gehört. Wie du hörst, die Stimmung war total gut. Vor allem Frauen sind mit Plakaten und Hip-Hop-Beats durch Berlin-Kreuzberg gelaufen. Darauf standen dann Botschaften wie All Power to the Women oder Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ein Plakat mit MeToo habe ich jetzt nicht gesehen. Die Botschaft dahinter ist halt nur eine von vielen feministischen Themen.
Aber der Hashtag MeToo hat ja in den letzten Wochen immer wieder für laute Debatten gesorgt. Zuletzt zum Beispiel bei der Berlinale. Wie war das jetzt beim Weltfrauentag in Berlin?
Dafür habe ich mich mit Männern und Frauen vorab getroffen, als sie die Plakate für die Demos gebastelt und gemalt haben. Und Katrin war dabei vom Bündnis Frauenkampftag Berlin und sie findet, der Hashtag hat feministische Themen wieder in den Vordergrund gestellt, aber auch Schwachstellen in der Gesellschaft angesprochen.
Auf einmal wird von einer Seite erklärt, die Spielregeln, die wir irgendwie alle stillschweigend hingenommen haben, sind so einfach nicht okay. Es wird thematisiert. Und die ganzen Bekenntnisse bezüglich Gleichheit in der Gesellschaft und so weiter werden damit ja auch maßgeblich in Frage gestellt. Also wie gleich sind wir in einer Gesellschaft, wenn ein Hashtag wie MeToo ausreicht, um auf einmal so eine Welle an betroffenen Personen nach oben zu spülen?
Katrin fordert also, man muss mehr über die Themen sprechen, die mit dem Hashtag MeToo angesprochen werden.
Ja, bei anderen Frauen hat man ja schnell das Gefühl, die sind ein bisschen genervt von MeToo. Entweder weil sie die Debatte komplett ablehnen oder weil sie meinen, das Ganze kratzt nur an der Oberfläche, wenn überhaupt. So eine Kritik hast du die unter den Aktivistinnen in Berlin auch gehört?
Nee, erstaunlicherweise nicht. Also es ging eher darum, wie man die Themen jetzt mit dem Hashtag MeToo konkret anpacken kann. Und dazu hat mir Silke vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung ein Beispiel genannt. Ihr Lösungsansatz klingt zwar einfach, ist er aber nicht, wie so oft bei diesen Themen.
Also es wäre schön, wenn dadurch tatsächlich mal Gespräche zustande kommen würden über Flirten oder auch Sex oder auch Beziehungen. Da gibt es sicher zu viele Tabus und Tabuzonen. Das wäre sicherlich gut.
Und hier ist der entscheidende Punkt. Ist die Gesellschaft für Sexismusdebatten bereit? Eine Allensbach-Umfrage von Anfang Februar hat gezeigt, dass 53% der deutschen Männer die Debatte über Hashtag MeToo übertrieben findet.
Also dazu muss man nochmal sagen, bei dieser Umfrage, die war in Teilen, wenn man sich die Fragestellung anguckt, etwas tendenziös. Da hieß es nämlich, man sollte die Frage beantworten. Neulich sagte jemand, die ganze Debatte über sexuelle Belästigung schließt etwas über das Ziel hinaus. Bald müssen Männer ja Angst davor haben, Frauen Komplimente zu machen. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das nicht so? So liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Umfrage in Auftrag geben und die Taz, die machte darauf aufmerksam, die FAZ hätte beim Ergebnis ja auch so titeln können, Mehrheit der Deutschen hält MeToo-Debatte nicht für übertrieben, nämlich 55%. Aber jetzt das mal beiseite gestellt, davon abgesehen, du hast ja auch mit Männern in Berlin gesprochen, Carsten, was sagen die zu MeToo?
Ich habe da konkret mit Freek gesprochen und er selbst beschreibt sich jetzt als Feminist und hat mir eine ganz persönliche Geschichte von ihm erzählt, wodurch ihm klar wurde, dass man auf jeden Fall mehr Verständnis für Hashtag MeToo-Debatten haben soll.
Meine Ex-Freundin, die ist zum Beispiel vergewaltigt worden. Und da war ich 20 Jahre alt, ich fand das richtig schlimm. Und das Allerkrasseste, was ich dabei fand, ist, dass sie zuerst sich nicht getraut hat, mir das zu sagen, nicht getraut hat, sich das den Eltern zu erzählen und hat das Ganze erstmal nur für sich gehalten. Und ich habe natürlich gemerkt, dass da etwas richtig mit ihr schief läuft, habe ständig versucht herauszufinden, was ist denn mit dir. Er hat dann letztendlich Schluss gemacht, bevor sie sich sicher genug gefühlt hat, um mir zu erzählen, was dann tatsächlich passiert ist auf dem Urlaub. Und das hat mich echt geschockt. Das hat mich halt ein Verständnis dafür beigebracht, dass es eben nicht so leicht ist, der ganzen Öffentlichkeit zu passieren, was jemand mit deiner allerintimsten, mit deinem Körper gemacht hat, aber auch mit deiner Seele. Ich meine, sowas kann einen komplett kaputt machen.
Freek, der übrigens aus Holland kommt, sagt, man muss auf jeden Fall sensibel mit dem Thema umgehen und bei den Männern auch die Verunsicherung ernst nehmen. Deshalb hat Freek auch einen konkreten Tipp für Männer.
Frag dann doch einfach mal Frauen, was sie eigentlich wollen. Wenn du nicht in der Lage bist, darüber zu reden, dann ist das vielleicht die erste Baustelle.
Ja, reden ist immer gut, nicht nur, wenn es um MeToo, um Liebe oder Sexualität geht. Danke, Carsten Kaminski, für diesen Einblick, wie über MeToo beim Weltfrauentag dieses Jahr in Berlin Frauen und Männer geredet haben. Und übrigens, bei Eine Stunde Liebe werden Till und ich zusammen noch an einer Sondersendung arbeiten über die Nachwirkungen von dem Hashtag MeToo, weil eben die Debatte über sexualisierte Gewalt uns nicht nur hier in Eine Stunde Liebe, sondern auch überhaupt in der Gesellschaft noch eine Weile begleiten wird.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe wechselt jetzt mal vom Studio ins Café, denn das ist ein Ort, an dem auch die Frau, um die es gleich geht, gerne zum intellektuellen Austausch hingegangen ist, die französische Feministin Simone de Beauvoir. Mit dieser Frau beschäftigt sich intensiv wiederum die Journalistin und Autorin Julia Korbik seit 2 Jahren in ihrem Blog O, geschrieben wie Wasser auf Französisch, odebeauvoir.de. Und die Texte sind auch in einem Buch erschienen. O Simone, warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten. Das erklärt Julia Korbik auf etwas mehr als 300 Seiten. Und jetzt auch in Eine Stunde Liebe. Hallo.
Hallo.
Also, das große Werk, das Simone de Beauvoir ja berühmt gemacht hat, Das andere Geschlecht von 1949. Dazu hat die Philosophin und Feministin selbst mal geschrieben, jetzt kommt ein bisschen längeres Zitat, ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu schreiben. Das Thema ist ärgerlich, besonders für die Frauen. Außerdem ist es nicht neu. Im Streit um den Feminismus ist schon viel Tinte geflossen. Zurzeit ist er fast beendet. Also warum ist dir dann danach, quasi nochmal neue Tinte fließen zu lassen?
Nein, mir ist immer danach, Tinte fließen zu lassen. Und ich fand einfach, dass Simone de Beauvoir, dass man sie eben wiederentdecken muss. Also sie ist natürlich schon bekannt. Jeder kennt dieses berühmte Zitat, man wird nicht als Frau geboren, man wird es. Und da hört es dann aber auch meistens auf. Also ich glaube, Simone de Beauvoir ist eine der am meisten zitierten, aber am wenigsten gelesenen Autoren tatsächlich. Und sie wird eben auch immer nur als Partnerin von Sartre gesehen und eben nicht als eigenständige Philosophin, als eigenständige Feministin, als eigenständige Schriftstellerin. Und deswegen hatte ich Lust, darauf ein bisschen Tinte zu verschwenden, wenn man so will, und ein Buch über Simone de Beauvoir zu schreiben.
Genau, Jean-Paul Sartre, der andere große Philosoph, mit dem sie ja zeitlebens so liiert war. So eine offene Beziehung, kann man sagen. Tinte fließen lassen ist das Stichwort. Du hast schon mal vor 4 Jahren ein Buch geschrieben. Stand-up Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene. Ist das nicht ein Update genug für junge Feministinnen?
Klar, aber Stand-up und O Simone sind ja nun einfach sehr unterschiedlich. Also Stand-up ist ja eine Einführung in den Feminismus für junge Menschen, die sich da vielleicht noch nicht so auskennen und vielleicht auch viel Negatives über den Feminismus gehört haben, denn das ist ja auch immer noch ein Problem. Feminismus gilt immer als ja, total überholt und als irgendwie nervig und als blöd und überflüssig.
Ganz kurze Zwischenfrage dazu. Hast du das Gefühl, dass dir das oft, wenn du erzählst, dass du über diese Themen schreibst, auch dann passiert, dass Leute dich irgendwie kritisch dann ansehen? Also, dass man eigentlich es nicht leicht hat, wenn man über Feminismus schreibt?
Also, es gibt eigentlich immer 2 Reaktionen, weil ich natürlich Journalistin bin und dann ist mal die Frage, worüber schreibst du denn so? Gleichberechtigung, Feminismus. Und entweder sind die Leute interessiert und sagen, ach, das ist ja spannend und ich habe da auch letztens was gelesen und erzählen so ein paar Geschichten. Ja, oder sie sind wirklich sofort aggressiv, ohne dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe zu ihnen. Und die gehen sofort in so eine Abwehrhaltung und werden so ganz komisch. Und das führt dann auch oft auf Partys zu ganz seltsamen Gesprächen, die ich überhaupt nicht führen möchte. Aber diese Leute haben dann offensichtlich einfach mal das Bedürfnis, so es rauszulassen, so zum Feminismus.
Das ist spannend, dass du das erzählst mit den Partys, dass da so negative Stimmen teilweise kommen. Weil auf der anderen Seite, finde ich, hat man in den letzten Jahren so das Gefühl, dass Feminismus fast eher cool geworden ist. Da singt Beyoncé von einem Riesenplakat Feminist. Da gibt es T-Shirt mit dem Aufdruck. Da gibt es lauter Merchandising fast mit diesem Begriff. Also man hat das Gefühl, es ist so eine Hipness dazu gekommen. Und ich weiß nicht, wie beobachtest du das Ganze? Ist das dann nur oberflächlich?
Also ich beobachte das auch, dass das so ist. Es gibt eben wirklich auch diesen jetzt sehr positiven Zugang zu Feminismus und eben immer noch diesen negativen. Und ich glaube nicht, dass es immer nur oberflächlich ist. Also ich weiß, dass andere das anders sehen und immer sagen, ja, so ein feministisches Shirt macht eben noch keine Feministin. Dem stimme ich natürlich zu. Ich denke aber, zum Feminismus führen ja verschiedene Wege. Und wenn für eine junge Frau der Weg über so ein Shirt von H&M führt, finde ich das ganz okay, wobei natürlich man sagen muss, es hat viel mit Kommerz zu tun. Also Feminismus ist jetzt eben entdeckt worden als etwas, was sich gut vermarkten lässt, also als Empowerment, als cool, als irgendwie, also so was ganz Vages ist das ja oft. Und es hat nicht wirklich mit feministischen Themen zu tun, sondern eher dieses, du bist cool, weil du bist eine Frau. Und das sehe ich natürlich kritisch. Aber wie gesagt, ich denke eben auch, dass gerade auch durch diese T-Shirts, auch durch Beyoncé, durch all diese Menschen, die Feminismus jetzt cool gemacht haben, dass dadurch das Bewusstsein für feministische Themen vielleicht auch größer wird. Zumindest ist das meine Hoffnung, wenn es immer so in der Öffentlichkeit rumschwirrt, dass dann der ein oder andere oder die ein oder andere sich dann doch vielleicht mal eingehender mit dem Thema beschäftigen möchte.
Du hast dich beschäftigt mit einer Frau, Jahrgang 1908, Simone de Beauvoir. Und ich würde gerne mal wissen, gibt es eine bestimmte Anekdote aus dem feministischen Leben dieser Frau, was dich besonders berührt hat bei der Recherche zum Buch?
Ich glaube, ich fand es einfach ganz toll, wie sie sich auf diese feministische Bewegung in den 70ern eingelassen hat, weil sie ja... Also das Buch, das andere Geschlecht, eben schon 1949 rausgebracht hat. Und da muss man sagen, da gab es einfach keine aktive feministische Bewegung in Frankreich. Also Simone de Beauvoir war quasi dann alleine mit diesem Buch. Also es gab keine Bewegung, die das hätte rezipieren können. Viele Frauen haben das wirklich alleine gelesen, zu Hause gelesen, unter sich. Und deswegen finde ich es so toll, als dann Anfang der 70er junge Feministinnen bei Simone de Beauvoir geklingelt haben an der Tür, wirklich, also wortwörtlich, gesagt haben, wir haben das andere Geschlecht gelesen, wir sind inspiriert, wir wollen, dass du bei uns mitmachst. Da hat sie sofort gesagt, ich stelle mich euch zur Verfügung. Und das finde ich beeindruckend, weil sie ja da auch schon eben keine junge Frau mehr war und sich auf diese jungen Frauen eingelassen hat und vor allem auch immer bereit war, von denen zu lernen. Also das war ihre große Stärke, dass sie natürlich nicht alles richtig gemacht hat im Leben, aber dass sie immer sich angehört hat, was andere zu sagen haben, dass sie immer bereit war, ihr Denken auch nochmal zu ändern. Und das gilt eben auch für den Feminismus. Sie hat immer gesagt, ich habe wahnsinnig viel von den jungen Feministinnen gelernt.
Sagt die Autorin Julia Korbik über die französische Feminismus-Ikone, wenn man so will, Simone de Beauvoir, in Eine Stunde Liebe in der Sondersendung zum Weltfrauentag. Es ist nicht Paris und es ist nicht das Café de Flore, das Lieblingscafé von Simone de Beauvoir, sondern ein kleines Café in Köln, in dem ich mit der Autorin Julia Korbik sitze, die sich mit dem Leben der Feministin beschäftigt hat. Und in der Woche zum Internationalen Frauentag wollen wir der Frage nachgehen, die Julia als Unterzeile für ihr Buch über Beauvoir gewählt hat, warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten. Also ich würde gerne mal jetzt ein paar Themen durchgehen und du sagst dann einfach vielleicht, was können wir da von Simone lernen? Wie ist das beim Thema Bildung?
Ja, Bildung war natürlich für Simone was ganz Wichtiges, weil es ihr erlaubt hat, auch aus ihrem Elternhaus ein bisschen auszubrechen, weil damals war ja gerade auch die Gesellschaft so im Umbruch. Also Simone de Beauvoir kommt ja aus einer gutbürgerlichen Familie, die aber eben auch verarmt war. Und es war damals eben noch nicht so normal, dass Frauen auch studieren und Frauen auch einen Beruf ergreifen. Es ging aber gar nicht anders bei Simone de Beauvoir, weil nämlich ihr Vater ihr keine Mitgift zahlen konnte. Deswegen war klar, sie muss arbeiten. Das kam ihr aber auch ganz gut gelegen. Also
es gibt so eine Stelle im Buch, wo du auch beschreibst, sie hatte vielleicht auch romantische Gefühle und hätte sich eine Ehe auch vorstellen können, weil dafür braucht man ja die Mitgift.
Ja, absolut. Also sie war natürlich auch so ein romantischer Geist. Also ihre Tagebücher sind auch voll von Schwärmereien über ihren Cousin. Und den hätte sie schon gerne geheiratet, klar. Aber ich glaube, als dann klar war, das wird so nicht passieren, hat sie sich auch relativ schnell damit abgefunden. Also es war jetzt nicht ihr Lebenstraum, der da kaputt geht, sondern sie hat einfach immer schon sehr gerne gelesen, hat sich Wissen wirklich angelesen. Also dieses Unileben, dieses Studium hat ihr dann eben erlaubt, wirklich auch ihr Elternhaus so hinter sich zu lassen, wobei sie natürlich immer noch lange zu Hause gelebt hat. Das war ja damals gar nicht anders möglich bei ihr. Und Bildung war dann letztendlich so der Schritt in die Freiheit einfach, weil sie endlich das machen konnte, was sie auch machen wollte. Und als Lehrerin hat sie dann eben auch versucht, ihren Schülerinnen ja selbstständiges Denken beizubringen. Das kam auch nicht bei allen Eltern gut an. Also es gab auch immer Beschwerden, weil sie da auch Autoren quasi gelehrt hat, die als skandalös galten, als nicht angemessen für junge Frauen. Aber es war ihr egal. Also es ging immer darum zu sagen, hey, ihr habt euer Leben selber in der Hand und ihr könnt das lesen, was ihr wollt. Und vielleicht lernt ihr noch was dabei.
Wie sieht's aus mit dem Thema finanziell unabhängig sein?
Ja, das war Simone de Beauvoir sehr wichtig, finanziell unabhängig sein. Wobei es natürlich auch ganz lustig ist, dass sie und Sartre ja aber trotzdem immer so eine Art gemeinsame Kasse hatten. Also es war auch wirklich am Anfang so, die waren ja beide Lehrer und Sartre hatte aber so eine kleine Erbschaft. Und dann haben sie einfach immer gemeinsame Kasse gemacht, weil er mehr Geld hatte, hat er einfach mehr bezahlt. Aber später, wenn sie dann gerade besser verdient hat, dann hat sie eben ein bisschen mehr bezahlt. Aber da kann man natürlich kritisch anmerken, naja, es ist jetzt so finanziell unabhängig. Naja, aber sie hat auf jeden Fall ihr eigenes Geld verdient und hat auch immer gesagt, eigenes Geld verdienen, arbeiten gehen, das ist für Frauen auch so der Weg zur Befreiung. Und das ist wichtig und da sollte man auch drauf achten.
Jetzt ploppt der Philosoph Jean-Paul Sartre schon immer wieder auf. Wie sieht's aus mit dem Thema Liebesbeziehungen? Stichwort offene Beziehung.
Ja, Simone de Beauvoir und Sartre haben ja tatsächlich fast 50 Jahre lang eine offene Beziehung geführt. Also sie haben 1929 ihren berühmten Pakt geschlossen, nämlich, dass ihre Liebe eine notwendige Liebe ist und dass sie sich aber zugestehen, sogenannte Nebenlieben zu haben. Und sie haben sich eben auch geschworen, sich immer die Wahrheit zu sagen. Das klingt jetzt natürlich alles erstmal ganz toll und sie werden auch immer noch so dargestellt als das Paar, als die offene Beziehung. Aber so toll war es dann letztendlich natürlich auch alles nicht. Also ich glaube, was wir davon lernen können, ist, dass es sich lohnt, tatsächlich auch diesen Versuch zu machen, diesen Versuch, eine Beziehung anders zu leben, als es vielleicht üblich ist. Aber es war natürlich auch mit Eifersucht verbunden, mit unschönen Geschichten. Also sowohl Sartre als auch Beauvoir haben sich ernsthaft in andere Menschen verliebt. Und also verschiedene Menschen haben auf verschiedene Arten diese Beziehung auch bedroht. Und es ist schon so, dass Beauvoir immer diejenige war, die zum Beispiel auch, wenn Sartre keinen Bock mehr hatte auf eine seiner Geliebten, dass die im Zweifelsfall sagen musste, ja, Sartre hat keinen Bock mehr auf dich. Und deswegen galt sie immer so ein bisschen als die strenge Gouvernante. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass diese beiden Menschen ja wirklich in den 20ern schon, also 1929, letztendlich einen Schritt gemacht haben in Richtung Freiheit und sich eben bewusst für dieses Leben entschieden haben, was für Simone de Beauvoir als Frau wirklich auch mit vielen Risiken verbunden war. Und dass sie es zumindest versucht haben, diese Beziehung so zu leben. Und ich glaube, am Ende war es eher eine lebenslange Freundschaft als wirklich noch eine Liebesbeziehung. Aber ist das nicht auch toll? Also ich finde, das ist eigentlich auch schon, also man muss es erstmal schaffen, 50 Jahre mit jemandem so eng befreundet zu sein.
Ja, Freundschaft ist das eine, Liebe ist das andere und da gab es auch Liebe zu Frauen, aber das ist etwas, über das Simone de Beauvoir nicht so offen gesprochen hat. Also wie ist es damit, offen zu so einer Liebe zu stehen?
Ja, Simone de Beauvoir war tatsächlich bisexuell, hatte eben auch Beziehungen zu Frauen und hat aber tatsächlich Zeit ihres Lebens da nie drüber gesprochen und hat sogar auch ihrer Biografin Deirdre Baer da nichts zu erzählt. Also die, ich sag mal, die Standard-Beauvoir-Biografie von Deirdre Baer, da findet sich nichts zu diesen Liebesbeziehungen. Und auch heute sind immer noch viele erstaunt, wenn sie das so erfahren, weil es einfach, ich glaube, im kollektiven Bewusstsein ist es noch nicht so angelangt. Und ich fand es aber ganz spannend, weil Simone de Beauvoir in einem Interview mit Ali Schwarzer in den 70ern von Ali Schwarzer gefragt wurde, wenn sie auf ihr Leben zurückblickt, was hätte sie denn anders gemacht? Und da sagt Simone de Beauvoir ganz klar, ich hätte offener auch über meine Sexualität gesprochen, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass das wichtig ist. Sie sagt trotzdem nicht klar, ich habe auch Frauen geliebt, ich war auch mit Frauen zusammen. Aber ich glaube, sie hat dann am Ende ihres Lebens doch auch gerade diesen Spruch, das Private ist politisch, das ist ihr doch nochmal sehr bewusst geworden. Man muss natürlich auch sagen, schon allein diese Beziehung, die sie mit Sartre gelebt hat, war so dermaßen skandalös und sie hatte immer so viel abbekommen auch und viele Leute fanden das so seltsam und so schwierig. Ich glaube, dass es auch einfach Selbstschutz war. Also das ist auch damals, glaube ich, sehr schwierig gewesen, dann auch noch zu sagen, ich bin übrigens auch noch bisexuell und deswegen kann ich verstehen, dass sie es nicht gemacht hat.
Also da gibt es so ein Zitat, dass man mit dem Buch Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir ziemlich verbindet. Wir hatten es eben schon in der Sendung. Es gibt es auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt. Und dieses Zitat hat Julia Korbig in ihrem Buch über Beauvoir wiederum netterweise unter Zitate zum Angeben aufgelistet. Also es ist ein Standardwerk der feministischen Bewegung, Das andere Geschlecht. Das kam 1949 raus, das ist bald 60 Jahre her. Julia, würdest du sagen, dass es heute noch aktuell ist?
Absolut. Und das hat mich selber erstaunt, weil ich habe es natürlich gelesen und habe es jetzt aber nochmal gelesen, natürlich für mein Buch. Und habe dann festgestellt, wow, es ist wirklich wahnsinnig aktuell. Also ich habe Stellen gefunden, die einfach auch sehr aktuelle Ereignisse, wie soll ich sagen, erklären. Also es gab ja zum Beispiel diese furchtbare Trump-Wahl irgendwie 2016. Und da haben sich alle gefragt, warum zur Hölle haben so viele Frauen für Trump gestimmt, also vor allem eben weiße, ältere Frauen. Und da gibt es eine Stelle in Das andere Geschlecht, wo Simone de Beauvoir sehr schön eben dieses, was wir heute als verinnerlichter Sexismus diskutieren, dieses Phänomen beschreibt sie eben. Und sie sagt, es ist ja ganz klar, dass Frauen eher mit Männern ihrer eigenen Klasse solidarisch sind, als mit anderen Frauen oder mit Menschen anderer Klassen. Und das fand ich ganz spannend, weil Simone de Beauvoir eben auch in Das andere Geschlecht immer darlegt, klar, Frauen sind unterdrückt, das macht sie ja auch ganz deutlich, aber Frauen tragen eben teilweise auch selber zu dieser Unterdrückung bei, weil sie natürlich auch in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Sie haben auch diese ganzen Sachen eingetrichtert bekommen und sie können sich da auch nicht immer so leicht draus befreien. Und das führt dann auch dazu, dass sie eben diesen Sexismus verinnerlicht haben. Das führt eben dazu, dass sie sich dann manchmal so verhalten, wie sie sich verhalten.
Was wiederum natürlich spannend ist, wenn man jetzt die aktuelle MeToo-Debatte über sexualisierte Gewalt, da fragt man sich ja auch eben, welche Rolle spielen Frauen da eigentlich?
Genau, und das ist auch ganz spannend, weil auch sich da in Das andere Geschlecht was findet. Ich meine, Simone de Beauvoir war jetzt keine Zukunftsvisionärin, aber sie schreibt zum Beispiel auch darüber, wie würde denn zum Beispiel eine gleichberechtigte Gesellschaft wirklich aussehen? Und sie geht auch auf diese Ängste ein, die es ja damals auch schon gab, dass wenn Männer und Frauen gleichberechtigt sind, die Sexualität einfach ausstirbt. Also, dass niemand mehr mit irgendwem Sex hat. So, das war damals schon eine Befürchtung. Da sagt sie, das ist ja Blödsinn. Also, die Art der Sexualität wird sich vielleicht verändern, weil nicht mehr alle Sachen so gehen, wie sie jetzt gehen. Und ich finde, das ist natürlich was sehr Aktuelles, weil darüber diskutieren wir auch, wenn wir über MeToo diskutieren. Wie können wir Sexualität noch leben und was ist noch okay und wo müssen wir vielleicht einfach mal drüber sprechen? Und dass sowas schon 1949 eben in so einem Buch auftaucht, solche Überlegungen, wie verändert sich Sexualität, wenn wirklich Männer und Frauen gleichberechtigt sind, das ist ja der Wahnsinn.
Und es gibt noch eine Stelle in deinem Buch, wo du auf einen Artikel in der Zeitschrift Le Temps Moderne hinweist von 1973, wo es ja im Grunde darum geht, dann gibt es eine Rubrik, wo Frauen Sexismuserfahrungen melden sollen, Leserinnen.
Genau, also diese Rubrik hat Simone de Beauvoir 1973 in der von ihr und Sartre gegründeten Zeitschrift Le Temps Moderne ins Leben gerufen. Die hieß Le Sexisme Ordinaire, also quasi Alltagssexismus. Und da hat sie eben ihre Leserin aufgefordert, schickt doch einfach mal eure Erlebnisse mit Sexismus. Was erlebt ihr denn so tagtäglich? Und im Prinzip könnte man sagen, das ist ja schon auch wieder ein sehr moderner Gedanke. Es ist quasi die Aufschreidebatte, die wir ja hatten 2013. Es ist aber auch MeToo. Also diese Idee, dass Frauen eben ihre Geschichten teilen und dass Frauen auch eine Stimme bekommen. kommen und eben auch ihren Narrativ in die Öffentlichkeit tragen. Und das war Simone de Beauvoir immer sehr wichtig. Also das hat sie ja zum Beispiel auch in Das andere Geschlecht schon gemacht. Der ganze zweite Teil von Das andere Geschlecht heißt Gelebte Erfahrung, wo es auch darum geht, da hat sie auch mit ganz vielen Frauen gesprochen, hat sich angehört, was die denn so erleben. Und ich glaube, Simone de Beauvoir hat eben sehr gut verstanden, wie wichtig es ist, diese persönlichen Geschichten zu nehmen und anhand dieser Geschichten eben ein größeres Muster darzulegen. Also dass persönliche Geschichten eben einen Wert haben und dass sie eben nicht nur individuell sind, sondern dass sie was repräsentieren und dass man Frauen auch diese Stimme geben muss. Und wenn man viele Stimmen zusammennimmt, dann wird es eben laut und dann wird man auch gehört.
Weil ich mich gefragt habe, wenn es das 1973 schon gegeben hat und eben auch 2013 und jetzt wieder. Und es tut sich aber irgendwie nichts, weil die Geschichten sind ja immer wieder die gleichen.
Es ist traurig, aber wahr tatsächlich. Und witzigerweise hat Simone de Beauvoir ja auch in Das andere Geschlecht so relativ am Anfang geschrieben, so, naja, wir müssen ja heute die Kämpfe nicht mehr so führen wie die Frauen vor uns. Also es ist ja schon so viel erreicht und so weiter und so fort. Aber später, also in späteren Jahren, korrigiert sie sich dann und sagt, das stimmt überhaupt nicht, was ich gesagt habe. Wir haben eigentlich seit 1950 nichts mehr erreicht. Das stimmt so natürlich auch nicht. Es hat sich schon was getan und da haben natürlich auch Frauen wie Beauvoir zu beigetragen. Aber es ist natürlich schon frustrierend, immer zu sehen, dass diese gleichen Debatten immer wieder aufploppen. Man den Eindruck hat, das hat überhaupt keinen nachhaltigen Effekt. Also Aufschrei ist auch so verpufft, habe ich den Eindruck. Und jetzt mit MeToo tun wieder alle so, als sei es das allererste Mal, dass wir über solche Sachen sprechen müssen. Das ist es natürlich nicht.
Kommen wir nochmal auf einen anderen Punkt. Selbst unter Feministinnen war Simone de Beauvoir nicht unumstritten. Und auch gerade auf ihr Standardwerk Das andere Geschlecht hin, gab es mehrere Missverständnisse. Also wenn wir nochmal auf die Themen gehen, was können wir von Simone lernen? Wie sieht es eigentlich da aus mit Familie? Oder Mutter sein oder Kinder haben?
Ja, also Mutterschaft war für Simone de Beauvoir nichts Positives. Also sie selber war auch kinderlos und das war auch gewollt. Also Sartre und sie hatten da gar kein Bedürfnis, irgendwie Kinder in die Welt zu setzen. Und es ist natürlich im anderen Geschlecht, das muss man auch situativ sehen. Also damals, als das Buch erschienen ist in Frankreich, Abtreibung war verboten und Verhütungsmittel extrem schwer zugänglich. Und deswegen viele Schwangerschaften, die passiert sind, waren eben unfreiwillig. Das hat Simone de Beauvoir sehr genau gesehen. Eine Freundin von ihr hatte eben auch eine illegale Abtreibung. Das war natürlich kein schönes Erlebnis. Also das muss man so ein bisschen einordnen und sagen, okay, also sie hat da wirklich auch sehr negative Erfahrungen gemacht. Aber sie selber hatte natürlich auch schon ein negatives Verhältnis zur Mutterschaft. Also sie fand das alles ein bisschen überflüssig, glaube ich. Und ihre Freundinnen hatten meistens auch keine Kinder. Also sie hat sich ja eben auch in diesem intellektuellen Milieu begeben. Da gab's, bewegt, da gab es auch ganz viele Schauspielerinnen, ganz viele Künstlerinnen. Die waren alle meistens kinderlos. Also sie hatte gar nicht so diesen Umgang auch mit Müttern und fand das dann so ein bisschen komisch. Und klar, da kann man ihr zu Recht, finde ich, auch den Vorwurf machen. Naja, das ist einfach schon sehr einseitig in Das andere Geschlecht, weil auch wenn man es situativ sieht und sagt, okay, die Situation in Frankreich war damals wirklich schwierig. Mutterschaft kann auch was Schönes sein und das so einseitig darzustellen, kann ich verstehen, dass es dann auch viele Mütter vor allem aufregt und zu Recht.
Ist das auch das, was du selber an ihrem Werk am kritischsten empfindest oder gibt es andere Punkte, die du vielleicht selber auch skeptischer siehst?
Ich glaube, das mit der Mutterschaft sehe ich auch schon sehr kritisch und da würde ich auch mal sagen, es ist schon, also da ist sie sehr einseitig einfach. Es ist natürlich auch so, dass Simone de Beauvoir, wie soll ich sagen, an manchen Stellen sehr hart mit Frauen ins Gericht geht. Also ich finde auch teilweise hat sie da recht, weil ich habe es auch schon angesprochen, sie analysiert eben sehr genau auch diesen verinnerlichen Sexismus und sagt, also sie hat auch viel Verständnis für Frauen und sagt, es ist ja kein Wunder, dass die manchmal so sind, wie sie sind, weil sie sind eben so aufgewachsen. Aber Simone de Beauvoir geht eben manchmal schon sehr von sich aus. Also sie war eben natürlich wahnsinnig privilegiert. Sie hat ihr Geld als Schriftstellerin verdient. Davor war sie Lehrerin. Sie hat in einer offenen Beziehung gelebt. Sie hatte keine Kinder. Sie hat mit ihrem Partner nicht zusammengelebt. Sie hatten keinen gemeinsamen Haushalt. Sie war finanziell unabhängig. Das hat natürlich bei ihr bewirkt, dass sie einfach sehr frei war in ihrem Leben. Und ich glaube, sie hatte immer sehr wenig Verständnis dafür, dass nicht alle Frauen so ein Leben leben konnten. Und da war sie eben sehr einseitig. Und das ist so ein bisschen schade. Aber ich glaube letztendlich, das ist dann vielleicht, kommt es in Das andere Geschlecht auch härter rüber, als sie im wahren Leben wirklich war. Also ich glaube, sie hatte im wahren Leben dann doch auch mehr Verständnis für andere Frauen. Aber in Das andere Geschlecht ist es schon sehr hart und sehr bestimmt von ihr.
Am Ende deines Buches ist noch ein Zitat, wo im Grunde auch deutlich wird, dass sie auch nicht wirklich männerfeindlich war, sondern die Männer mit ins Boot holen wollte. Ich lese mal vor. Ich denke, dass Feminismus eine gemeinsame Angelegenheit von Männern und Frauen ist und dass Männer nur dann in einer gerechteren, besser organisierten Welt leben werden, wenn Frauen einen gerechteren und anständigeren Status haben. Der Erwerb von Gleichheit zwischen den Geschlechtern ist eine Aufgabe von beiden. Also auch das, was vielleicht viele Männer in der Diskussion um Feminismus oft haben, so eine gewisse Angst, dass es darum geht, dass es gegen sie geht. Das hat sie damals schon anders geschrieben.
Absolut. Ich glaube, sie wird ja generell immer falsch verstanden. Also ganz viele Menschen, Männer und Frauen, denken auch immer, dass es Simone de Beauvoirs Ziel war, Geschlechterunterschiede abzuschaffen und quasi so ein Geschlecht entstehen zu lassen. Und das ist Blödsinn, weil sie auch immer sagt, Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und das heißt aber nicht, dass diese Geschlechtsunterschiede, die es vielleicht gibt und die ihrer Meinung nach ja vor allem anerzogen sind und kulturell und gesellschaftlich bedingt, das heißt nicht, dass diese Geschlechtsunterschiede aber Basis von Ungleichberechtigung sein dürfen. Und sie sagt auch, natürlich wird es gewisse Unterschiede mal geben, das ist ja auch okay. Und wie du gesagt hast, sie möchte die Männer eben auch ins Boot holen und sie hat ja auch immer viel mit Männern zusammengearbeitet und hat ja eben auch intensive Beziehungen zu Männern. Aber das ist immer noch sowas, was viele denken, dass sie da so ganz männerfeindlich war. Und das ist auch generell das, was viele von Feministinnen denken. Und ich denke immer, wenn wir wirklich Gleichberechtigung wollen, dann müssen wir alle zusammenarbeiten, weil wenn nur die eine Hälfte der Bevölkerung daran arbeitet, dann ist es so ein bisschen schwierig.
Was für ein schönes Schlusswort von Julia Korbig, Autorin und Bloggerin. Und sie hat das Buch geschrieben, O Simon, warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten. Das gibt es für rund 13 Euro im Rowohlt Verlag zu kaufen. Danke für den Besuch in Eine Stunde Liebe.
Gerne, gerne.
Eine Stunde Liebe zum Weltfrauentag neigt sich dem Ende zu. Wir blicken zum Schluss noch mal kurz in die Welt, was sich am 8. März in drei Ländern Spannendes getan hat. Fast 6 Millionen Spanierinnen und Spanier haben ihre Arbeit niedergelegt, um gegen Lohnunterschiede zu demonstrieren. Und eine Demonstrantin sagt, wir müssen kämpfen, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Im sozialen Umfeld, am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause. Und deshalb legen wir heute die Arbeit nieder, um zu zeigen, wenn Frauen stoppen, stoppt auch die Welt. Auch berührend, wie Tausende von Frauen in Istanbul auf die Straße gegangen sind, trotz Ausnahmezustand, auf die Hauptschlagader der Stadt, die İstiklal Caddesi, eine Einkaufsmeile mitten im Zentrum. Dabei auch schöne Plakate zu sehen, wie zum Beispiel, wir wollen einen Vibrator, keinen Diktator. Im Iran macht ein Video von drei Frauen in der Teheraner Metro die Runde. Sie stehen im Frauenabteil ohne Kopftuch und sie singen für die Gleichberechtigung und für eine andere Gesellschaft. Das Kopftuch ist übrigens Pflicht im Iran. Als abzulegen, als Protestform für Frauen wirklich gefährlich. Sie kommen dann ins Gefängnis. In den vergangenen 3 Monaten ist das immer wieder passiert. Frauen protestieren, legen das Kopftuch ab und mehr als 30 von ihnen wurden inhaftiert. Und was ich damit sagen will, also liebe Freundinnen und Freunde, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Und die Frauen in anderen Ländern haben es sogar noch mit härteren Fronten zu tun. Heißt aber nicht, dass wir es besser haben. Ich sage nur eine Zahl, 21,5% durchschnittlicher Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern in Deutschland. Und es gibt natürlich lauter andere Statistiken, die in die ähnliche Richtung gehen, aufzuzählen, aber das an anderer Stelle. Ich bin Shanley Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.